Also wir haben jetzt eine Podcast-Episode, deren Zielgruppe noch nicht einmal geboren ist.
Das ist einmal ein zielgenaues Marketing, Zielgruppenfokussierung.
Live-Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntesten Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, Lift Off. Wir ziehen um. Heute wird gesiedelt. Hallo Gernot, schöne Grüße.
Massenhaft gesiedelt.
Hallo. großer Umzug. In der letzten Folge ist es gegangen um Asteroiden und dass es tatsächlich globale Killer gibt und dass der irgendwann auch tatsächlich einmal einer einschlagen wird. Wir reden aber von vielen, vielen, vielen Millionen Jahren. Demnach wäre eine mögliche Idee, wenn wir es nicht schaffen, auf der Erde das irgendwie abzuwenden, gehen wir halt woanders hin. Wäre eine Möglichkeit,
ja,
oder?
Ja, absolut. Wie ein kluger Mann einmal gesagt hat, man sollte nicht alle Eier in einem Korb tragen, ja, nach Hause.
Genau.
So gesehen wird es ja nicht bedeuten, jetzt Milliarden von Menschen umzusiedeln, sondern vielleicht einen neuen Zweig der menschlichen Zivilisation zu errichten. Das muss nicht heißen, dass die alte Welt kaputt geht, ja, sondern kann einfach heißen, eine Erweiterung unseres Lebensraums, unserer Ökosphäre. Haben wir ja schon immer gemacht, eigentlich, wenn man an die Zeiten zurückdenkt, wie wir damals noch als Nachfahren von Homo sapiens Neanderthalensis in Ostafrika waren oder so, ja. Das haben wir schon gemacht, haben Erfahrung.
Das heißt, die Geschichte heute, über die du uns da vieles erklären wirst, ist quasi eigentlich eine Geschichte für unsere Enkelkinder?
Ja, Enkelkinder plus. Ja.
Ich werde nicht mehr da sein, du wirst nicht mehr da sein, wenn es soweit ist, über was wir sprechen.
Also wir haben jetzt eine Podcast-Episode, deren Zielgruppe noch nicht einmal geboren ist.
Das ist einmal ein zielgenaues Marketing, Zielgruppenfokussierung. Na, aber es ist ja auch für uns alle, die jetzt zuhören, mega spannend, weil also wir sprechen jetzt nicht über den ersten Menschen am Mars und wann es den geben wird, 20 bis 30 Jahre, sondern wir sprechen jetzt darüber, wenn wirklich dann mehr Leute kommen, die dann alle sagen, die wirklich einen großen Koffer dabei haben und sagen, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Ganz genau. Das hat so Parallelen zur Antarktis zum Beispiel. Da waren auch vor 100 Jahren ungefähr die ersten Pioniere, die sie als Besucher dort hingegeben haben, um die Flagge zu setzen und in die Geschichtsbücher einzugehen oder elendiglich zu verhungern und zu erfrieren. Und jetzt haben wir aber schon Dutzende von Antarktis-Stationen, die zum Teil das ganze Jahr über betrieben werden. Und das transponieren wir einfach auf den Mars oder auf dem Mond oder und auf dem Mond, ja.
Mars und oder Mond.
Genau. Okay. Also ich glaube, wir müssen wirklich das und eher verwenden. Also ich würde nicht das eine oder das andere wählen wollen, sondern es wird beides passieren.
Mars und Mond.
Mars, Mond, Asteroiden, you name it.
Gibt es dann da zeitlich große Unterschiede? Also weil jetzt natürlich, ich will es gerne gleich zu Beginn ganz genau wissen. Wir haben jetzt gesagt, für die Enkelkinder plus, wann in etwa werden wir soweit sein, dass am Mars oder Mond Raumschiffe landen, wo Leute aussteigen und sagen, wir bleiben hier?
Also wir können Parallelen aus der Geschichte herausziehen. Wenn man sagt, wie lange hat es gedauert von dem Christopher Columbus bis hin zu den ersten Siedlerschiffen, die mit den Pilgern damals ausgewandert sind. Das waren weniger als 200 Jahre. Also wir reden da schon von einem Zeitraum von, sagen wir mal, 50, 70 Jahre, 100 Jahre würde ich einmal vorschlagen in der Größenordnung. Also wie gesagt, wir werden es nicht mehr erleben. Keiner unserer Hörer wird es wahrscheinlich erleben, aber wissen, dass das die Welt ist, in der unsere Enkelkinder leben werden.
Also in etwa 100 Jahre, sagst du, wird es soweit sein, wäre plausibel, dass dann Leute dahin fliegen und sich wirklich heimelig einrichten.
Genau, oder schon dort geboren werden. Also wenn man sich überlegt, wenn man jetzt mehrere Stationen hat, wo gemischte Crews natürlich dort sind, mit Männern und Frauen halt, sage ich mal, eine Überwachungskamera schnell weggedreht halt und dann hat man halt dann mehr Leute eines Tages dort, als ursprünglich hingeflogen sind, weil Kinder geboren werden. Die ersten
schön.
Ja, es ist ein netter Gedanke. Die ersten Außerirdischen, denen wir die Hände schütteln werden können, sind Menschen, die auf Mond und Mars geboren sind. Ja?
Wobei ist auch wieder so eine Definitionsfrage, oder? Ist ein Mensch, der dann außerhalb der Erde geboren wird, also ein Außerirdischer?
Außerirdischer, ja.
Du wirst sagen,
Frage, wie es rechtlich ist dann auch, gell? Weil das ist ja kein Staat dann dort halt, fliegt er mit derselben Nationalität dann, unter der das Raumschiff geflogen ist. Was ist, wenn ein Kind auf einem Hochseeschiff geboren wird? Das fällt ja auch unter einer Flagge, hat es dann dessen Nationalität?
Du fragst mich.
Es müsste man Juristen haben.
Kannst du nicht sagen. Ich weiß es leider nicht.
Müssen wir unbeantwortet lassen, vorerst einmal.
Ich habe aber jetzt eine Frage an dich. Wie geht man jetzt sowas an? Also, du hast mir ja schon einmal erzählt, allein wie viele Probleme da dahinter stecken, was das einfach für eine unglaubliche Herausforderung ist, überhaupt einen Menschen einmal nur, um kurz Hallo zu sagen, sei es zum Maß zu bringen, was da alles dahinter steht. Wie allein das Gedankenspiel, wie denke ich das an, wenn ich sage, ich will da jetzt eine Kolonie errichten, ich will da Menschen hinschicken, die da bleiben. Was sind überhaupt meine ersten Gedanken?
Genau. Also da muss ich die Lorbeeren definitiv an jemanden anderen weitergeben, nämlich die Gruppe der Science-Fiction-Autoren. Die haben das schon einmal, oder viele Autoren haben sowas auch schon durchgedacht. Der berühmteste Fall dafür ist wahrscheinlich Kim Stanley Robinson, ein amerikanischer Autor, der eine Trilogie geschrieben hat, legendär, Zitat Ende, der unter dem Namen Red Mars, Green Mars, Blue Mars drei Romane geschrieben hat. Und der erste Roman fängt an mit der ersten Massenlandung, mit den ersten 100 Kolonisten auf dem Mars. Und da geht es darum, wie die ja ihre Stationen aufbauen, wie sie Städte gründen, sich also Kinder kriegen, ganze Gesellschaften dort aufbauen, bis hin zur Unabhängigkeitserklärung, bis hin zum kompletten Terraforming auf dem Mars. Super geschrieben, ich glaube späte 80er, frühe 90er Jahre, wenn da alles täuscht. Da kann mich jetzt täuschen, müsste man auch schauen. Aber sehr visionär vorausdenkend, vor allem auch was die Psychologie betrifft, wie Menschen sich langsam in Kolonien zu unabhängigen Gesellschaften entwickeln auch. Und auch diese Human Notion dabei gehabt haben, wie zum Beispiel, die ersten Siedler werden es ums Überleben kämpfen. Ja. Das wird mehr Survival-Modus sein als Enjoy Your Life. Ja. Und da hat bei den ersten 100 im Roman hat jeder von denen ein paar Kilogramm Nutzlast bewilligt bekommen für persönliche Gegenstände. Macht ja Sinn natürlich. Und dann haben sie alle ein bisschen was von ihren paar 10 Kilogramm Nutzlast gespendet, damit mit dem gespendeten Nutzlast zahlen, dass ein Klavier mitgenommen werden kann. Sprich, mit dem ersten 100 ist ein Klavier gekommen und die haben dort auf dem Mars ein erstes Klavierkonzert gemacht. Das finde ich einfach so einen bezaubernden Gedanken, dass wir manchmal auch diesen Luxus leisten sollten, etwas wie Kultur mitzunehmen und damit das Menschsein auch zu unterstreichen. Für einen absolut charmanten Gedanken auch. Jetzt ein bisschen realistischer gesprochen. Ja, das wird so laufen wie in der Antarktis. Am Anfang recht wenig definierte rechtliche Rahmenbedingungen. Es wird eine total andere Umwelt sein. Das heißt, da werden sich auch die Wertesysteme verschieben. Es wird sich die Sprache verschieben, auch weil du einfach andere Begrifflichkeiten benötigst. Ich sage jetzt, ein Stück Dreck, ja, ein Kilogramm Ackererde wird mehr wert sein als ein Goldstück auf dem Mars.
Ja? Ist klar, ja.
Genau.
Und sie werden wahrscheinlich nicht sagen, hey Digga, das, oder? Die Chance ist da, dass wenn man dann auf den Mars auswandert, dass man nicht mehr, ey Digga,
genau.
Ey Digga, was machst du da, Digga, ey, ja. Mach mir das, Digga, klar, Digga.
So ungefähr, ja. Also das sehen wir auch schon bei unseren Mars-Simulationen auch, dass sich die Sprache ein bisschen verschieben wird und auf einmal Elemente aus der Funksprache mit übernommen werden im Alltag. Dass einfach Dinge wie, I hate him so much, I could space him. Ja, ich hasse ihn so sehr, dass ich ihn in den Weltraum rausschicken könnte, als etwas, was man im irdischen Alltag ein bisschen komisch empfinden würde und dort oben bedeutet, ab durch die nächste Luftschleuse ohne Raumanzug. Ja. Also das verschiebt sich alles ein bisschen. Ja.
Weil du jetzt sagst, wir merken so ein leichtes Verschieben der Sprache jetzt schon bei den Simulationen. Ja. Erzähl da, was steckt da dahinter?
Also wenn wir unsere Mars-Simulationen machen im österreichischen Weltraumforum, was ja mein Dayjob ist sozusagen, merken wir nach wenigen Tagen schon, dass sowohl in der Wüste, wo wir die Simulation erfahren, als auch im Mission Support Center hier auf der Erde, in Wien in dem Fall, dass sich die Sprache ein bisschen verschiebt. Das ist nicht nur, dass es technische Fachausdrücke gibt und einen Haufen Akronyme, sondern auch, wie gesprochen wird. Du redest mit jemandem und der möchte bestätigen, dass er das verstanden hat, was du ihm gerade erzählt hast. So, keine Ahnung, ich gehe heute wandern halt und der andere sagt nicht ja, sondern ACK, acknowledged. Ja? Okay. So, und das ist ganz witzig zu beobachten halt. Und das sagen also unsere Germanisten auch und die Sprachwissenschaft halt. Und das geht in kürzester Zeit und es wird extrem auf dem Mars genauso sein nachher. Nur, wenn sich dann mein Vokabular verschiebt, mein Wertesystem verändert, ja, wird es irgendwann einen Punkt geben, wo die etablierten gesellschaftlichen Regeln für mich nicht mehr hundertprozentig anwendbar sind. Weil das sind ja wertebasierend, unsere Kodizes, wie Recht funktioniert zum Beispiel. Ja. Das heißt, irgendwann werden dort Leute sagen, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen Zusatzartikel. Gewisse Sachen sind bei uns nicht sinnvoll, weil es gibt bei uns jetzt das hier auf Mars nicht, was für die Erde hier relevant gewesen ist. Und das werden so die Frühphasen sein, wo man sagt halt, ist das Recht überhaupt noch für uns so anwendbar? Ist dieses Konstrukt, dass wir ein Ableger eines Staates auf der Erde sind, überhaupt noch korrekt? Oder sind wir nicht auf dem Weg zu einer eigenständigen Gesellschaft? Das wird am Anfang noch sehr subtil sein, weil da gibt es Abhängigkeiten. Ja, man wird halt den Schokoladekuchen immer noch von der Erde importieren wollen, ja, aber irgendwann mal werden die auch vor Ort ihren Schokoladekuchen machen können. Und je mehr sie autonom sind und je mehr das Wertesystem nicht mehr kongruent ist, umso mehr werden sie an Unabhängigkeit denken. Und wenn dann der wirtschaftliche Aspekt dazu kommt, dass sie irgendwas exportieren, nämlich seltene Erden, Metalle, was auch immer halt dahinter, dann wird der Konflikt vorprogrammiert sein, weil die Erde sagt, Moment mal, wir möchten schon noch unsere Raumschiffe haben, die das Titan liefern tut und das Helium 3. Ihr dürft sicher nicht euch da unabhängig machen und eures Preisgestaltung selber machen. Und dann ist nur Frage Zeit, bis wir die erste Boston Tea Party haben.
Okay, okay, wow, dass ich das verstehe. Also, Menschen am Mars ticken anders, fangen an, ein bisschen anders zu reden. Dadurch, dass sie ein völlig anderes Leben leben, einfach weil sie am Mars leben, verschiebt sich auch da gesellschaftlich so vieles. Sie erfahren einfach tagtäglich ein anderes Leben, ticken somit anders, fühlen sich deshalb auch, sei es moralisch, juristisch, nicht mehr so ganz an die Werte und Gesetze und Regeln der Erde gebunden. Nächster Gedanke, hey, wir machen hier unser eigenes Mars-Ding. Wir sind wir, sind die Marsianer. Ja, ja. Okay, und daraus der Konflikt, weil die auf der Erde würden die gerne an der kurzen Leine halten und sagen, Moment, ihr spielt nach unseren Regeln, schickt uns, wenn ihr da was habt, das für uns Kohle bedeutet, das schön her. Ganz und genau. Pfeift ja. Eher tanzt nach unserer Pfeife.
Genau.
Und die sagen halt am Mars, nö. Wollen wir nicht mehr.
Das haben wir in unserer Geschichte ja immer wieder erlebt, wenn Kolonien unabhängig worden sind, sei es ein großer Staat wie Indien, ja, oder irgendeine kleine Insel, ja, das war derselbe Prozess. Sobald genügend Autonomie da ist, da waren ja schon große Kulturen davor, das ist nicht so, dass es bei null angefangen hat natürlich, aber der Prozess, dass die Sprache sich ändert, das Wertesystem verschiebt, geistige Dissonanz spürbar ist, ja, mit dem rechten Wertesystem, und dann ist der Schritt zur Unabhängigkeit Erklärung nicht mehr weit. Und das wird dort sicher auch der Fall sein. Ja? Vor allem da, wenn ich so lange Wege habe. Ja? Weil, was würden die alle machen? Wollen sie ein Raumschiff mit Polizisten schicken? Naja, braucht man ein Jahr, bis da ist.
Ja, stimmt eigentlich. Ich schicke euch, wem der euch dann verhaftet. Ja? Okay, ja. Passt. Du, lass uns aber zurück ein bisschen mehr zum Leben gehen. Jetzt waren wir schon im ganz großen gesellschaftlichen Kontext und wie so, ich sage mal, gesamte Gesellschaften sich dann verändern, hin zum wirklich banalen Leben des Alltags. Ich steige dann am Mars aus und weiß, ich bin jetzt eben hier gekommen, um zu bleiben. Genau. Das heißt, allein nur die tägliche Körperhygiene, irgendwo so mein Raum, wo ich schlafe, esse,
alles,
etc. Was sind denn so die Dinge wie wo fange ich denn dort da überhaupt zu denken an?
Also ich glaube, du wirst aufgrund der Ausbildungstrainings am Anfang so deine Welt gestalten, wie wenn du in einem Campingbus unterwegs bist. Ja, und du hast immer so eine Fackel, es ist ganz schön, es ist ein tolles Erlebnis, ich liebe Camping. Ja. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo du sagst, jetzt wieder mal eine ordentliche Dusche, eine ausgiebige oder einmal ein Saunagang, wirklich ein luxuriöses Abendessen. Das stört nicht wirklich, aber du merkst schon, da habe ich auf gut Oberösterreich gesagt, einen Blanger. Also das hätte ich jetzt gerne. Ja?
Und ein Blanger, kenne ich gar nicht. Ein Verlangen danach. Blanger,
ja, genau. Okay. Es blankt mir etwas, ich möchte etwas, es ist Craving sozusagen. Und du wärst dann relativ viel bereit, dafür zu zahlen auch dann. Ne? Also so wirklich dieses Angus-Steak von der Erde, tief gefroren, frisch, hätte schon was, gell? Das heißt, du wirst relativ schnell den Mangel merken. Ja? Und das wird am Anfang, glaube ich, gar nicht so trivial sein. Sie kennen es von meinen Missionen auch, obwohl es jetzt nur ein paar wenige Wochen waren jeweils halt. Das ist nichts, das gibt ein marsianisches Dauerleben halt, ja. Aber so dieses Craving für was frischer Salat oder in ein Schwimmbecken reinspringen, menschliche Kontakte außerhalb der Crew zum Beispiel, wir sind ein Social Animal, ob wir es haben wollen oder nicht. Ja? Und du bist ja dort mit denselben 6 Leuten für die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte beisammen, und selbst wenn Kinder geboren werden, sind es auch noch vielleicht 10, 20 Leute. Ja? Also wir Menschen brauchen ja Ja, man sagt so, sagen so manche Psychologen auch, so ungefähr zwischen 50 und 100 Leute, damit wir uns wohlfühlen, ja, im Schnitt. Ja,
wie in so im erweiterten Feld, die genau, man sehen kann, treffen
genau,
kann.
Genau, damit es nicht als monoton empfunden wird auch. Ja. Natürlich kannst du viel virtualisieren und jetzt mit einem AI, mit einer Artificial Intelligence deine Romanze haben oder halt eine Videogrußbotschaft zur Familie nach Hause schicken, halt, aber es ist nicht dasselbe halt. Mhm. Ja. Genau, mhm. Die Berührung fehlt.
Weil du sagst, die Cravings, da denke ich nur, ich habe nie eine Mission gemacht. Natürlich, ich war nur mal 3 Wochen in Thailand und da war es ganz banal, das Schinkensemmel.
Ja.
Ist mir das abgegangen.
Ich kenne es, wenn ich von internationalen Reisen in Wien ankommt, denn beim internationalen Terminal, da gibt es, ohne einen Firmennamen zu verwenden, ein Leberkassemmel und der Geruch durchzieht den ganzen Terminal und kurz davor hat man auch den Donauwalzer gehört, wenn die Austrian gelandet ist im Flugzeug, jeder kennt das, der mit der Austrian fliegt, ja. Das ist nach Hause gekommen und dann wirklich in Wien ankommen, dann wirklich so dann in der U-Bahn das Gescherde, hier ist der Alter. Jetzt bin ich daheim. Ja.
Home sweet home.
Home sweet home.
Sehr schön, sehr schön. Okay, aus diesen Gedanken leite ich jetzt auch ab. Da könnte ja passieren, weil du hast kein Schinkensemmel, kein Leberkassemmel, du hast keine 100 Leute in deinem erweiterten Umfeld und du hast keine Möglichkeit, ausgiebig fein zu duschen,
genau.
Das komplett am Rad drehst und zum Hungry Hulk und richtig krantig bis hin zu völlig im Ausnahmezustand landest.
Ja, genau. Das ist im Prinzip wie bei Strafgefangenen. Ja? Die haben auch Entbehrungen. Wie Mangel an Freiheit, ja. Aber irgendwann, und das ist eine wunderbare Eigenschaft des Menschen an sich, in den meisten Fällen haben wir eine unglaubliche Plastizität, also Anpassungsfähigkeit. Und irgendwann ist es normal. Das ist, wenn du Kettenraucher bist, hörst zum Rauchen auf, hast dann Cold Turkey, die ersten Monate sind furchtbar, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich es geschafft. Ja, jetzt ist für mich okay, nicht mehr zu rauchen. Und das ist dort oben, glaube ich, nicht anders. Ja. Du wirst dich arrangieren. Dafür gibt es andere Sachen wiederum. Ja. Diese abenteuerlichen Sonnenuntergänge, die Außenbordeinsätze, wo du warst, bei fast jedem Schritt bist du der erste Mensch, der dorthin geht, ja, in den Seitental. Du bist vielleicht derjenige, der die Frage nach der Einzigartigkeit vom Leben beantworten kann als Wissenschaftler. Das wird mich jetzt brutal reizen natürlich und viele Entbehrungen auch wieder kompensieren. Was, glaube ich, spannend sein wird, ist, wie man das logistisch und organisatorisch machen hat. Weil, wenn man sich überlegt, mit welchem immensen Aufwand eine internationale Raumstation betrieben wird, was da am Boden an Infrastruktur notwendig ist, ja, was ich an Protokoll entwickeln musste, an Regeln, an Hardware und so weiter. Ja. Und dann habe ich jetzt aber nicht eine Mission, nämlich die erste Mars-Expedition, ja, sondern habe ich 10 Stationen da oben mit 100 Leuten, die am Tag 30 Außenbordeinsätze machen in Summe, ja. Das wird spannend sein, weil einfach diese Regeln, mit denen wir jetzt die Raumfahrt betreiben, einfach nicht mehr skalierbar sind. Das geht einfach nicht. Ja? Und auch wenn ich viel AI draufwerfen tue, das hat seine Grenzen. Und das ist etwas, was wir genau jetzt auch mal praktisch ausprobieren möchten.
Sehr stark.
Genau.
Wow. Das heißt, wie schaut dieser praktische Test da aus? Du hast davor kurz mir so ohne Mikros kurz erwähnt. Was genau steckt jetzt da dahinter? Wie testet man sowas dann?
Genau. Also wir haben vor, im Oktober 2025 the world's biggest Analog durchzuführen. Das heißt, dass es gibt ja mehrere Simulationsstationen für den Mond, für den Mars, auf der Erde, in entsprechend ähnlichen Gegenden auch, dass wir Habitate weltweit einladen, dass sie zeitgleich mit ähnlichen Experimenten, mit ähnlichen organisatorischen Strukturen eine Mars- bzw. Mond-Simulation durchzuführen. Ein Raumschiff unter Anführungszeichen ist sogar in Transit, das ist eine Tauchkapsel in der Slowakei. Wo wir zeitgleich, wie es ausschaut, mindestens 16 Habitate haben. Von Brasilien über Kenia, von Indien über Portugal, von Polen nach Australien, USA nach Jordanien, Oman, also quer durch den Gemüsegarten. X verschiedene Zeitzonen, x verschiedene kulturelle Zugänge auch. Das sind die Stationen, die wir zeitgleich bespielen für 2 Wochen lang.
Und diese Orte auf der Erde, quer durch die ganze Welt, die du jetzt genannt hast, das wären dann die verschiedenen Stationen am Mars oder am Mond.
Genau, genau.
Und das Tauchboot dann in Slowenien wäre wie ein Raumschiff, das irgendwo im Orbit herumkreist.
Genau, oder auf dem Weg zum Mars ist zum Beispiel halt. Ja? Genau.
Okay, wow.
Und das Schräge ist das, dieses ganze Wahnsinnsprojekt wird von Wien aus koordiniert, über das Mission Coordination Center. Das heißt, wir können dort niemals jeden Habitat im Detail vorgeben, jetzt macht es den Außenbordersatz und nehmt beim Waypoint 17 die 13. Probe, ja? Sondern da können wir nur Rahmen vorgeben, das müssen sie selber arrangieren. Die haben ihre eigenen Mission Control und Mission Support Centers auch. Also wir sind so ein bisschen in der Adlerperspektive und versuchen da ein bisschen Flohzirkus-Dompteur zu sein. Das wird ein Chaos werden, bin mir ganz sicher, aber ein notwendiges Chaos. Also ich freue mich schon auf diese unglaubliche Lernkurve, die wir haben, wo wir sehen werden, wo sind unsere Prozesse noch skalierbar und wo nicht. Da sehen wir jetzt schon auch, wie viel Psychologie eine Rolle spielt, Organisationskulturen, die Internationalität dahinter. Unglaublich spannend. Ja, wir sind jetzt seit knapp 3 Jahren in der Vorbereitung. Und die ersten 2 Jahre, Philipp, die ersten 2 Jahre haben wir nur damit zustande gebracht, zu sagen, wir vertrauen einander gut genug, dass wir diesen Wahnsinn ausprobieren gemeinsam.
Ja, ist ja ein Riesenschauspiel. Und du, erste spannend. Reihe, fußfrei mit
absolut.
Dabei.
Ich kann eine Geschichte erzählen. Also das ist... so ganz simple Sachen, ja, verschiedene Zeitzonen, ja. Wir sind im Oktober, da ist der Sprung von der Sommerzeit auf die Winterzeit. Hier springen aber nicht alle Länder gleichzeitig, manchmal gar nicht, ja. Manche springen eine halbe Stunde, ja. Was? Echt? Ja. Also, das sind so Trivialitäten. Welche Arbeitssprache verwendest du? Ja, natürlich Englisch halt, aber wie schaut aus mit den technischen Terminen? Jeder von diesen 16 Stationen hat ihre eigene Arbeitskultur in den letzten Jahren entwickelt. Das zu harmonisieren ist ein Flohzirkus, ja. Und da reden wir noch gar nicht von zwischenmenschlichen Themen oder von hochinternationalen Crews, die quer durch die Welt durcheinander gewürfelt werden. Ja.
Über die zwischenmenschlichen Geschichten bin ich dann gespannt. Also da muss ich bitte informieren, was da sich tut.
Schau mal. Ja.
Da wird es doch wohl irgendwo ein Betthupferl geben bei wird's so vielen Leuten.
Schau mal.
Weil du jetzt auch erwähnt hast, mit der Zeitzone, kurzer Exkurs, weil du sagst, manche switchen dann nur eine halbe Stunde, das wäre ja mein Vorschlag. Mhm. Und jetzt habe ich mal einen sehr gescheiten Mann mir gegenüber sitzen. Meine Idee für uns wäre ja mit auch dieser europaweiten Abstimmung, Sommerzeit, Winterzeit, Zeit, fixe Zeit etc. Warum gehen wir nicht einfach auf die halbe Stunde dazwischen und einigen uns auf die? Weil es hat ja jede Sommer- oder Winterzeit Vorteile und Nachteile.
Genau.
Machen wir doch einfach den
dann
Mittelweg.
Haben wir das Schlechteste von beiden Welten dann, ja?
Ja. Oder das Beste.
Oder das Beste oder beides, ja? Gleichzeitig.
Oder?
Ja, genau.
Wäre das nix?
Ja, ja.
Also das wäre mein Vorschlag. Mehr habe ich nicht zu bieten.
Ja, ja. Es gibt Bundesstaaten, das ganz abgeschafft haben. Arizona hat keine Sommerzeit.
Ja, aber bei irgendeiner muss es ja dann bleiben. Es ist ja Sommer.
Genau.
Bei uns ist ja die Frage, fix Sommerzeit oder fix Winterzeit, nehmen wir halt fix das dazwischen.
Zu Sowjetzeiten waren die Zugfahrpläne durch das ganze Reich, muss man sagen, es war riesengroß, ja, alles auf Moskauer-Zeit ausgelegt. Da bist du praktisch um 2 Uhr, hat der Zugfahrplan gehabt, dass du in Vladivostok ankommst und es ist stockdunkel, weil es dort lokal 4 Uhr morgens ist.
Völlig verrückt, auch die Größe. Das ist ein anderes Thema. Okay, also ich wäre für die halbe Stunde bei der Zeit. Da freue ich mich gern dann vielleicht von unseren Zuhörern. Vielleicht ist wer dabei, der mich unterstützt oder der mir sagt, warum das der absolute Griff ins Klo ist.
Ja.
Weiß jetzt nicht.
Ja.
Und jetzt habe ich an dich noch eine sehr spannende Frage. An dich persönlich. Jetzt, man hat ja allein herausgehört bei deiner Begeisterung für diese Analog-Missionen etc. Jetzt nur im Gedankenspiel. Du bekommst jetzt die Möglichkeit, bei den ersten 100 dabei zu sein, die den Mars besiedeln. Ohne Family, ohne was auch immer, alles privat etc. mitschwingt, du hast diese Chance, die derartig einzigartig in der Geschichte ist und für dich persönlich. Würdest du das machen oder nicht?
Also ich würde mir zuerst mal anschauen, wie konkret das wirklich durchgeplant ist, ob es realistisch ist, ob es technisch sicher ist, dass man alles getan hat, damit die jetzt nicht bei der Landung zerschelle halt. Ja. Wenn es hier genug ist, ich habe das mit meiner Partnerin auch mal genau durchdiskutiert und wir haben gesagt, für uns beide gilt, wenn einer eine Chance hat, soll er gefälligst gehen. Ja. Ich trage, das kann man jetzt nicht hören, aber ich trage einen Ring, ja. Das ist kein E-Ring. Ein großer goldener Ring, genau. Und da ist in Rot-Gold drinnen ein 3D-Höhenmodell des Mars eingraviert. Und mein Partner hat gesagt, ich bin eben in Mars verheiratet, also so gesehen ist das mein Ring.
Aber es war tatsächlich, ja, genau. Ich meine, jetzt tauchen wir, das war jetzt nicht abgesprochen oder so sehr tief ins Persönliche ein, aber du hast mit deiner Partnerin darüber schon gesprochen was wäre
einfach
wenn?
Als Gedankenexperiment auch dazu. Aber das ist so wie bei Big Bang Theory, diesem berühmten Roommate Agreement, was zu machen ist, wenn ein Zeitreisender zurückkommt halt. Ne?
Aber es wäre eine Überlegung, man lässt alles hinter sich, auf der anderen Seite unterstelle ich dir jetzt einmal, der Mars ist natürlich ein großer Traum einfach auch von dir.
Ja, es ist einfach ein Zukunftswort, ein Hoffnungswort, ein ich wäre so neugierig, ja. Und das ist mein Beruf, ich bin bezahlter Neugierde-Spezialist, ja, unter Anführungszeichen.
Ja.
Und weil die Alternative dazu ist, eben nicht zu fliegen, ja. und ich würde mir den Rest meines Lebens in den Gluteus Maximus reinbeißen, also in den Hintern reinbeißen, wenn ich es nicht machen würde. Ja? Und dann von den Kollegen dort oben höre, was sie alles für Dinge machen würden. Ja? Mhm. Und vielleicht stellen wir es zu romantisch vor. Es ist ja eher ein Gedankenexperiment, muss man auch ehrlich sagen, ja. Natürlich. Ja? Ja, ja. Aber ich muss sagen, es gibt natürlich auch Leute, die das wirklich machen würden, wenn es jetzt wäre. Beispiel ist Mars One. Die Eltern uns werden sich erinnern können, vor ein paar Jahren hat es eine Initiative gegeben, eine One-Way-Mission zum Mars zu fliegen, um dort aber zu bleiben dann, ja, vom Base Landstop, diese Gruppe, diese Wahnsinnigen. Und die haben weltweit 80.000 Bewerber gehabt, die gesagt haben, ja, das möchte ich. Ja.
One-Way-Ticket
zum Mars, ganz genau. Es war technisch nicht bis zum Ende durchgedacht halt und wäre nie und nimmer so funktioniert, weder vom finanziellen noch vom technologischen. Und, also, no, they don't, ja. Aber es war ein interessantes Gedankenspiel zu sehen, dass trotz der überschaubaren Publicity sich weltweit 80.000 Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ja, das war schon was. Ich glaube nicht, dass alle von diesen 80.000 das bis zum Ende durchgedacht haben. Ja, sicher nicht. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit jedem von den 80.000 gerne fliegen würde. Muss man auch sagen, manchmal ein paar schräge Typen mit dabei. Ja.
Weil das ist ja die nächste Frage, ja. Was muss für ein Typ sein, um das wirklich durchzuziehen? Genau. Man will ja jetzt nichts unterstellen, aber ich habe jetzt ein bisschen herausgehört, du würdest die Maßfrage eher alleine aufgrund deiner Neugierde mit Ja beantworten. Ich glaube, sowas ist ja eine derartige, eingreifende, komplett lebensverändernde Entscheidung, dass man die jetzt im gesicherten Raum, wo es nur als reines Gedankenexperiment da ist, ja gar nicht wirklich beantworten kann, wie wenn es dann tatsächlich die ernste Frage wäre.
Man müsste sich mal wirklich die Details ausdefinieren, wie würde das Leben ausschauen, wie hoch sind die Risiken und so, aber im Prinzip ist genauso, wenn Leute auswandern, da gibt es ja einschlägige Fernsehsendungen auch dazu halt, ist auch ein großer Schritt mit vielen Überraschungen dann und ist einfach die Extremform davon. Ja,
Stimmt.
Mein neues Leben auf dem Mars.
Was muss man für ein Typ sein, um zu sagen, ich gehe jetzt auf den Mars, um zu bleiben? Wahrscheinlich bunt, wie die Menschheit jetzt hier auf der Erde auch schon ist, oder?
Das wäre ideal, mit Ausnahme der Psychopathen, ja. ich denke, jemand, der vor 500 Jahren ein Einsiedler geworden wäre, der Entbehrungen auf sich genommen hat, vom Ernährungstechnischen, vom Mentalen her und so weiter, das war der richtige Typ dafür. Also richtig so ein Entertainer, Rampensau-Typ, der würde nicht sehr glücklich sein, weil die Rampe dort sehr klein ist. Ja. Ich denke eher so an den ausgemergelten Bergwanderer, der jeden Tag auf den Mont Blanc raufgehen möchte, um dort 2 Tage im Biwak zu überleben. Ja. Wenn das taugt, ich glaube, der ist right stuff dafür.
Der wird da gut. Ja. Und für die Rampensau, da ließe sich ja sicher dann irgendwie der Videocall, wo du dann ganz kleine Bilder hast von Zehntausenden, die dir alle zuschauen, zujubeln oder so, da wird man sicher Möglichkeiten finden.
Genau.
Wobei die Verzögerung dann ja wieder, der sagt was und bis die Antwort kommt, das dauert.
Aber schau, Philipp, wenn du eine kritische Größe hättest und sagst, du hast jetzt ein paar Kleinstädte auf dem Mars mit ein paar tausend Leuten, die willst du ja auch mit Informationen versorgen und damit wäre schon ein Use Case für einen Radiomoderator auf dem Mars.
Sehr cool. Ja? Wir haben da gute Ideen.
Genau.
Um das jetzt zum Schluss noch einmal kurz einzuordnen, also dass man gesagt, in etwa 100 Jahren wird es soweit sein, dass da Leute hinfliegen, um zu bleiben. Wir haben jetzt dann schon im Oktober eure weltweit größte Analogmission. Sind es jetzt aber nur Gedankenexperimente? Wird da im Hintergrund investiert da jetzt schon wer in diese Idee? Nimmt da wirklich jetzt schon wer Geld in die Hand? Wie konkret ist das Ganze jetzt schon?
Also technologisch gesehen gibt es in der Tat ein paar schräge Dinge dazu sagen. Zum einen mal, es gibt, wir haben es in einer anderen Folge mal über Weltraumwirtschaft auch gesprochen, es gibt Venture-Capital-Gesellschaften, die den Return of Investment im Jahrzehntebereich ansiedeln. 80 Jahre Investment-Zeit zum Beispiel. Mhm, ja. Da sind wir noch nicht bei den 100 Jahren, ja, aber ist nicht ganz weit davon entfernt. Das ist die richtige Größenordnung. Das ist eines. Andere ist, dass einige der Technologien, die dort benötigt werden, jetzt schon auf der Erde einen Impact haben können. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel aus Österreich. Blue Planet Systems heißen die. Das ist ein TU-Wien-Spinner, glaube ich halt, die machen geschlossene Lebenshaltungskreisläufe für Fische. Das heißt, die haben schon vor 3 Tanks, oben hast du Algen, dann kommen Krill, dann kommen Fische. Und das, was den Fischen dann an Detritus übrig bleibt, die füttern wiederum die Algen. Und das ist praktisch ein Zyklus, wo du ab und zu Fische entnehmen kannst. Und das Ganze in einer Containerlösung.
Okay.
Das ist eine ganz schräge Sache. Die bauen das auch. Also ich habe da selber die Anlagen schon gesehen. Damit kann ich zum Beispiel in Wüstengebieten, in einer Oase, eine Fischzucht betreiben. Ja. Und dann dem Scheich frische Forellen fangen lassen halt. Mhm. Und deren ultimative Endgames-Vision ist, das Ganze auf Mond oder Mars zu setzen. Und dort eine Fischzucht auf dem Mars zu machen. Und die bauen die Aquarien, die gibt's schon. Ja, ist noch nicht weltraumtauglich natürlich halt, aber wenn es mal so weit sein wird, stell dir vor, du hast Leute oben, die extrem reich sind, wegen Helium-3-Handel, ja, als Bergbau auf dem Mond, und sagen, boah, für einen Fisch eine Million zahlen, kein Problem.
Ja. Weil die Kohle haben
genau.
Sie.
Durch das ist deren Markt dann, okay. Ganz genau. Ja. Es ist ein bisschen Exotikum natürlich, aber die Firma gibt es wirklich und das sind gute Leute, ja. Die dann zum Beispiel weil sie mit AI-gestützte Kameras die Fischgesundheit monitieren aus den Bewegungsabläufen aus. Also wirklich voll Hightech. Mhm. Und ja, die Fische gibt
es.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt auch bei derartigen, eigentlich, es war ja ganz viel heute so gedankenexperimentell quasi, aber es gibt tatsächlich auch auf der Erde jetzt schon konkrete Schritte, da wird Geld investiert. Also es geht um mehr als nur den Gedanken für derartige Dinge wie die Besiedelung von Mars oder Mond.
Genau, die ersten Legosteine stehen schon. Und was daraus wachsen wird, wird eines Tages nicht ein Luftschloss sein, so ein echtes Schloss auf dem Mars.
Bravo. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Da habe ich wieder viel gelernt heute.
In dem Fall, wie selten zuvor zutreffen in diesem Sinne, on to Mars.
Live-Radio Liftoff. Der Live-Radio-Podcast mit Astrophysiker Gernot Grömer.